D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Dennis Horn.
Guten Abend.
Gestik und Mimik. Wie erkennen wir Fake News in Interviews?
Türkei und Polizei. Wie läuft zurzeit die Arbeit als Korrespondent?
WhatsApp und Snapchat. Wann hat Facebook Snapchat wohl endlich totkopiert?
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von gleich drei Leuten, die Vorbehalte damit haben, sich Facebook zu sehr zu öffnen. Erstens der Digitalchef der FAZ, Matthias Müller von Blumenkron. Er sagte diese Woche zum Thema Instant Articles, es ist nicht unsere Aufgabe, den Börsenwert von Facebook zu steigern. Zweitens Gruner und Jahr-Chefin Julia Jäkel. Sie knüpft eine Zusammenarbeit mit Facebook zum Beispiel in Sachen Falschmeldung an Bedingungen und sagt, Zitat, wir setzen darauf, dass Facebook an einem grundsätzlichen Dialog über die künftigen Formen unserer Zusammenarbeit interessiert ist und seine Verantwortung erkennt. Drittens die ARD-Vorsitzende Carola Wille. Sie sagt, wir sind nicht die Korrektureinheit für Facebook.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Facebook hat in Deutschland große Probleme, Partner in den Medien zu finden. Das halte ich für ein Problem, weil wir zum Teil über Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz sprechen. Im Jahr der Bundestagswahl zum Beispiel Falschmeldungen und Propaganda. Diese Zurückhaltung basiert aus meiner Sicht auch auf einer Fehleinschätzung, dass man mit einer Zusammenarbeit ausschließlich ein börsennotiertes Unternehmen unterstützt. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob es richtig ist, Facebook ausschließlich als solches zu verstehen. Es ist mittlerweile nämlich auch ein wichtiger Pfeiler unserer Kommunikationsinfrastruktur. Die Teilnahme am Programm gegen Falschmeldungen zum Beispiel wäre nicht nur eine reine Unterstützung eines Unternehmens, sondern eben auch ein Beitrag zum Funktionieren dieser Infrastruktur.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das lügenfreie Medienmagazin,
sagte er, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja. Willkommen zur Anti-Fake News Task Force. Jeden Donnerstagabend beschäftigen wir uns hier in diesem kleinen familiären Medienmagazin intensiv mit dem Phänomen Fake News und dem folgenden Einfluss auf Gesellschaft und Medien.
Ja, heute macht ein Bericht der Washington Post die Runde. Es geht um Donald Trump. Wen auch sonst. Und die Redakteure der Washington Post haben nachgezählt, kommen auf 133 Unwahrheiten, die Trump geäußert habe, seit er Präsident ist. Also 33 Tage, 133 Unwahrheiten.
Wir haben hier mal zwei Beispiele. Einmal auch in dieser Woche viel zitiert, die Sache mit Schweden.
You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.
Trump unterstellt den Medien, einen Vorfall in Schweden verschwiegen zu haben. Später stellte er klar, er hatte bei Fox News irgendwas gesehen und sich falsch gemerkt. Der Sender hatte nämlich nur eine Vorschau auf einen Dokumentarfilm gezeigt, der sich mit Flüchtlingen und Kriminalität in Schweden befasst.
Und das hier ist das andere Beispiel.
I guess it was the biggest electoral college win since Ronald Reagan.
Das war eine Pressekonferenz diese Woche, in der Trump behauptet hat, er habe mehr Stimmen von Wahlleuten gehabt als Ronald Reagan.
Nach dem Motto, lernen von den Besten, zeigen wir euch heute in unserer Anti-Fake News Task Force nicht, wie man richtig lügt, sondern wie man sie erkennt. Und das bringt uns Dirk Wieilert bei. Er ist Gestik- und Mimik-Experte, podcastet unter gesichterleser.de und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend, Dirk.
Guten Abend.
Ja, wir können das, was wir jetzt bei dir gleich lernen werden, gar nicht anwenden und auf den Wahrheitsgehalt überprüfen, den du uns hier auftischst, weil wir uns gar nicht sehen jetzt gerade. Aber das müssten wir, das ist die Grundvoraussetzung, ne?
Da habt ihr Glück, dass ich euch nicht sehe.
Ja, ja. Meine Güte, dass der Nachteil des Radios auch gleichzeitig ein Vorteil sein kann. Meine Güte.
Fangen wir erstmal an mit dem, den wir gesehen haben. Die Aussage von Donald Trump, die wir gerade auch gehört haben wenigstens. Er habe mehr Wähler, Wahlleute und Stimmen von denen gehabt als Ronald Reagan. Was hast du bei diesem Videoausschnitt der Pressekonferenz feststellen können?
Also hier sieht man in der Tat deutliche Hinweise, dass er flunkert. Also ganz wichtig ist, es gibt nicht die Pinocchio-Nase, also es gibt nicht das eine Signal, was uns verrät, dass jemand lügt. Wir suchen immer nach sogenannten Hotspots, also heißen Punkten im Gespräch, wo sich mehrere Signale sammeln. Und das Erste, was man wissen muss, ist, dass Lügen stresst. Und was man hier bei Trump sieht in der Szene, ist, dass die Blinzelrate erhöht ist und wir blinzeln immer dann schneller, wenn wir Stress haben. Und dann zeigt er noch eine ganz wesentliche entscheidende Sache. Und zwar zieht er bei dieser Aussage kurz die Augenbrauen hoch und zusammen. Das ist eine Mikroexpression von Angst. Und Angst haben wir zum Beispiel, wenn sie hier nicht anders erklärbar ist, auch in Situationen, wo wir lügen, weil wir Angst haben, mit der Lüge aufzufliegen. Und dann noch eine letzte Sache. Ganz zum Schluss hebt er die Schulter einseitig an. Das ist eine gestische Entgleisung, die ein Zeichen für Unsicherheit ist. Also hier sind drei Signale, die einen Hinweis darauf geben, dass er hier nicht die Wahrheit sagt.
Ist das typisch für Trump oder was fällt dir immer wieder auf, wenn du dir ihn mal genauer anschaust?
Also das Faszinierende ist hier in der Tat, dass er ja manchmal diese Hinweise zeigt in der Körpersprache, in anderen Situationen, und das sind die häufigsten, ich habe jetzt leider nicht alle 133 Aussagen analysiert, in den häufigsten Fällen zeigt er aber keine Hinweise auf eine Täuschung, was daraus schließen lässt, dass er sich dessen gar nicht bewusst ist, dass er in dem Moment was Falsches sagt.
Das wäre jetzt gerade die Frage auch. Also funktioniert es, Lügen zu erkennen, eigentlich immer gleich? Oder gibt es tatsächlich eben, wie du es beschreibst, Fälle von notorischen Lügnern, die irgendwann selbst glauben, was sie sagen und sich dann auch die Gesten bei denen verändern?
Also wenn jemand wirklich glaubt, was er sagt, haben wir nonverbal überhaupt keine Chance. Dann zeigt die Mimik und die Gestik überhaupt keine Hinweise, weil dann ist es rein wissenschaftlich betrachtet ja auch keine Lüge, weil eine Lüge heißt, ich möchte jemanden vorsätzlich täuschen. Und ja, wenn ich nicht vorsätzlich täuschen möchte, sondern ich wirklich glaube, was ich gerade sage, dann zeigt der Körper auch keinen Hinweis.
Das heißt, wann können Fake News erkannt werden, wann nicht?
Also Fake News erkenne ich dann, wenn derjenige sich bewusst ist, dass er gerade lügt, wenn er mir quasi einen Bären aufbinden möchte. Ansonsten brauche ich wirklich nochmal quasi den Faktencheck im Rücken, weil wenn die Person nicht weiß, dass sie lügt, kann ich entsprechend quasi auch körpersprachlich nicht sehen.
Der Faktencheck steht uns offen, dafür sind wir Journalisten, aber machen wir den anderen Part mal praktisch. Wenn ich jetzt als Journalist mit einem Interviewpartner rede, wie kann ich herausfinden, ob mir mein Gegenüber da Fake News, Falschmeldungen auftischt oder nicht?
Also der klare Blick auf die Mimik insbesondere ist hier wichtig. Mimik, muss man wissen, ist direkt verdrahtet mit unserem Emotionszentrum. Das heißt, die reagiert sehr direkt und ist schneller als der Verstand. Und es gibt drei Emotionen, die verraten mir, dass jemand eventuell gerade versucht, mich zu täuschen. Das ist einmal die Angst, an der Nase rumgeführt zu werden. Also die Angst, erwischt zu werden. Dann die Freude, jemand an der Nase rumzuführen, und das schlechte Gewissen, dass ich gerade lüge. Also die Idee ist, achte im Gesicht auf drei Signale, auf Signale von Angst, auf Signale von schlechtem Gewissen, auf Signale von Freude. Die Angst erkennt man daran, dass jemand die Augenbrauen hoch und zusammenzieht. Dadurch kriegen die Augenbrauen eine Wellenform. Schlechtes Gewissen erkenne ich daran, dass nur die Augenbraueninnenseiten ganz kurz nach oben zucken. Da bilden sich dann im Stirnzentrum Falten. Ja, und die Freude, die erkenne ich daran, dass die Augen kurz lachen. Und wenn es keine andere Erklärung für die drei Emotionen gibt, dann sollte man auf jeden Fall genauer hinsehen, genauer nachfragen, weil es dann definitiv sein kann, dass der andere quasi mir gerade einen Bären aufbindet.
Wir lachen gerade nicht über dich, sondern über uns gegenseitig, weil wir sich gerade versuchen, das, was du beschreibst, nachzustellen.
Es sieht aus, als würde Daniel Selfie-Grimassen für Snapchat schneiden.
Es ist auf jeden Fall auch sehr spannend für die Gesichtsmuskeln gerade.
Ich glaube, das wird euch schwerfallen, weil Mimik ist in der Tat dual gesteuert. Das heißt, einmal über das motorische Zentrum, das sind die Grimassen, die du gerade schneidest. Und das andere ist, dass ja unsere Mimik direkt mit dem Emotionszentrum verdrahtet ist. Das heißt, die mimischen Bewegungen, die ich gerade beschrieben habe, können nur ca. 5% der Bevölkerung faken.
Und gekonnt faken? Also haben die das gelernt?
Na, das ist, man kann es lernen, definitiv. Also ich kann zum Beispiel bestimmte mimische Bewegungen einfach auf Befehl nachmachen. Und ich sag mal ansonsten, ein Schauspieler zum Beispiel, der lernt das ja genau. Der geht über die Emotionen. Im Schauspiel gehe ich erst in die Emotionen und dann stimmt der Körperausdruck quasi danach. Bei einem guten Schauspieler, der wirklich in seiner Rolle drin ist, da habe ich auch keine Chance, und zum Glück. Sonst gehe ich ins Kino und denke ständig, der spielt die Rolle nur.
Ich habe immer mal so gehört, so was man sich immer so erzählt, es spielt auch eine Rolle, wo jemand hinguckt, ob nach oben oder nach unten. Ist das Quatsch?
Ja, das ist definitiv völliger Quatsch. Das ist ein Mythos. Es gibt einige Mythen beim Lügen, das ist das Problem. Also die Idee mit dem, dass die Blickrichtung was verrät, ist in Studien nicht belegt worden, beziehungsweise sogar widerlegt worden. Und das nächste ist zum Beispiel, dass es das Gerücht, den Mythos gibt, dass Lügner weggucken, wenn sie lügen. Studien haben gezeigt, Lügner machen genau das Gegenteil. Die gucken einen eher an, weil sie sehen wollen, ob man die Lüge schluckt.
Also das heißt, wir achten jetzt auf die Mikroexpressionen von Angst, schlechtem Gewissen und Freude, um die Leute zu enttarnen. Und es gibt nicht irgendwie Ausweichgesten, die mich ablenken können?
Ja, die häufigste Ausweichgeste ist ein Lächeln. Das heißt, wichtig bei der Freude zum Beispiel ist, wir achten auf die Augen, nicht auf den Mund, weil die meisten versuchen, ja, ihre wahren Emotionen hinter einem Lächeln zu verstecken, wenn sie lügen. Lächeln ist hier in der Tat die häufigste Maske und darauf sollte ich nicht reinfallen.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu Trump. Ist er, sag ich mal, eine Person, die man leicht analysieren kann oder ist es eher schwieriger? Also ist er schon was für Fortgeschrittene?
Also mir fällt es leicht, ihn zu analysieren. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe mir im Wahlkampf fast jede Rede angeschaut, also sämtliche TV-Duelle, fast jede Pressekonferenz jetzt auch. Und von daher, es gibt so eine sogenannte Baseline, also das nonverbale Normalverhalten. Wie bewegt sich jemand normalerweise? Und wenn ich da einen Eindruck von habe, dann sehe ich viel, viel schneller, wann Abweichungen vom Normalverhalten auftreten. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein Täuschungshinweis, wenn jemand sich anders verhält als für ihn üblich.
Sagt Dirk W. Eilert, er ist Gestik- und Mimikexperte. Mehr von ihm gibt's auf gesichterleser.de. Dankeschön.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, was mit Medien? Das deutsch-türkische Medienmagazin.
Er ist der erste deutsche Journalist, den es erwischt hat, Deniz Yücel. Er arbeitet als Korrespondent für Die Welt in der Türkei und hatte sich vor anderthalb Wochen bei der Polizei gemeldet, weil nach ihm gefahndet wurde. Er ist dann unter Terrorverdacht festgenommen worden und spätestens nächsten Dienstag muss er einem Richter vorgeführt werden, der dann entscheidet, Untersuchungshaft oder Entlassung.
Hier in Deutschland gibt es viel Solidarität mit Deniz Yücel, aber auch kritische Stimmen. Die SZ kritisiert seine Art der Berichterstattung, schreibt, der Übergang zum Aktivismus sei fast schon fließend. Die FAZ wirft der Welt vor, man dürfe halt keine Türken zur Berichterstattung in die Türkei schicken. Und auch daran gab es wieder viel Kritik.
Da halten wir uns natürlich mit einer Metadebatte auf, statt weiter darüber zu reden und klar zu machen, wie es Journalisten in der Türkei geht, wie sie überhaupt noch arbeiten können. Und darüber sprechen wir heute mit Maximilian Popp. Er ist Korrespondent für den Spiegel in Istanbul und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie viel bekommst du vom Fall Deniz Yücel in Istanbul eigentlich mit?
Schon viel, wobei natürlich vor allem über deutsche Medien und über Social Media, weil die regierungsnahe türkische Presse wie üblich bei solchen Fällen nicht darüber berichtet. Das heißt, meine Information kommt entweder aus deutschen Quellen oder aus Gesprächen direkt vor Ort, aber das Thema bestimmt natürlich auch die Unterhaltungen unter ausländischen Korrespondenten gerade in der Türkei.
Wie sieht denn aktuell dein journalistischer Alltag zurzeit aus? Was hast du zum Beispiel heute so gemacht?
Heute habe ich eine Geschichte recherchiert über das Ende des Kopftuchverbots beim türkischen Militär und habe dafür mit Wissenschaftlern, Soziologen, Leuten aus dem Militär gesprochen. Also mein Alltag ist noch relativ unspektakulär im Sinne von, ich kann dort weiter halbwegs vernünftiger Journalist arbeiten. Also das geht schon noch. Es ist halt sozusagen immer im Hinterkopf ist die Sorge, wie sich es weiterentwickelt und dann natürlich die zunehmende Eskalation der Situation in der Türkei. Aber ich hatte heute einen relativ gewöhnlichen Arbeitstag.
Also das heißt, du kannst schon noch aus dem Büro raus, frei recherchieren, Menschen befragen. Ja. Oder gibt es Einschränkungen, die du konkret benennen könntest für dich?
Ich bin vorsichtiger geworden in Gesprächen mit Informanten. Es ist natürlich die Gefahr, beziehungsweise das Problem, dass man die Leute, mit denen man spricht, auch in Gefahr bringt. Gerade bei heiklen Themen und für die türkische Regierung sind inzwischen sehr viele Themen heikel. Also eigentlich jede Form der Kritik an der Regierung ist im Zweifel gefährlich. Deswegen vieles läuft dann anonymisiert. Ganz häufig können wir den Namen von Gesprächspartnern nicht mehr nennen, weil sie sich Sorgen machen. Also ich kann weiter recherchieren, aber ich tue das sehr viel vorsichtiger, als ich es beispielsweise noch vor einem Jahr in der Türkei getan hätte.
Also die Vorsicht bezieht sich auf die Informanten. Was ist mit der Vorsicht dir selbst gegenüber für dein Wohlergehen?
Das ist eine gute Frage. Also um ehrlich zu sein, bis vergangenen Freitag, also bis man erfahren hat, dass Deniz festgenommen wurde, war ich noch relativ gelassen und dachte, ich habe natürlich miterlebt, wie viele türkische Journalisten, auch Kollegen, die ich gut kannte, verhaftet wurden. Und das war schon erschütternd, aber und irgendwie sehr bedrückend, aber es war immer noch so, ich hatte immer noch den Glauben, diese Repressionen treffen türkische Journalisten und das ist schrecklich, aber ich selbst bin nicht direkt bedroht. Das ist inzwischen schon ein bisschen anders. Zum ersten Mal mache ich mir auch Gedanken, wie gefährlich es eigentlich ist und wie weit die Regierung tatsächlich geht. Weil sie hat jetzt schon einige rote Linien überschritten, von denen ich dachte, sie würde sie nie überschreiten.
Glaubst du, irgendwann kommt der Punkt, wo es sich vielleicht gar nicht mehr lohnt, vor Ort zu sein und dass man, weil man eh nicht mehr richtig arbeiten kann?
Es kann natürlich sein, dass der Punkt irgendwann kommt. Ich hoffe es nicht und ich will alles tun, den, soweit es geht, auszureizen, weil ich glaube, es ist gerade jetzt extrem wichtig, noch dort zu sein und es ist extrem wichtig, weiter zu berichten. Und es gibt genügend engagierte, mutige türkische Kollegen, die genau das auch noch tun, sei es in einigen der wenigen unabhängigen Medien oder dann immer häufiger online, in Internetportalen oder über Social Media. Also die Arbeit wird, je größer die Repression durch die Regierung wird, umso wichtiger wird auch die Arbeit. Und ich werde und viele andere ausländische Kollegen werden alles versuchen, weiter von vor Ort zu berichten, weil ich glaube, wenn wir das mal nicht mehr tun, gibt es überhaupt keine Hemmungen mehr von Seiten der Regierung und dann geht sozusagen die letzte Kontrollinstanz verloren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade in Europa, in Deutschland, Öffentlichkeit zu schaffen, dass die Türkei nicht in Vergessenheit gerät und dass das, was dort passiert, nicht vergessen wird. Und dass auch die deutsche Regierung immer wieder dazu ermahnt wird, hier endlich mehr zu tun, als nur hin und wieder mal ein paar mahnende Worte zu sprechen. Also ich glaube fest daran, dass dieser Druck etwas bringen kann und dass es wichtig ist, den nach wie vor aufrechtzuerhalten.
Du hast gerade von roten Linien gesprochen und hast beschrieben, dass du dich eigentlich relativ frei bewegen kannst und recherchieren kannst. Ja. Das heißt, von Drohungen oder Repressalien in irgendeiner Form hast du jetzt selbst nichts erlebt bisher?
Nee, ich habe keine Anrufe von der türkischen Regierung bekommen oder von türkischen Offiziellen, die mir gesagt hätten, Vorsicht und so geht's nicht weiter. Ich wurde auch nie irgendwie von der Polizei oder von Sicherheitsbehörden belangt bislang. Der Fall Deniz Yücel ist der krasseste bisher und der ist eben eine dieser roten Linien, von denen man dachte, dass die eigentlich tabu sein sollten, sind sie offenbar nicht. Und ich glaube, die Sorge, die viele von uns Korrespondenten jetzt natürlich haben, ist, wo das eigentlich endet, wie es mit Deniz weitergeht und wie es überhaupt mit dem Journalismus in der Türkei weitergeht.
Eine rote Linie wäre jetzt noch, du hast im Gegensatz zu Deniz Yücel keinen türkischen Pass. Fühlst du dich davor jetzt irgendwie oder dadurch gewissermaßen noch geschützt?
Na, bedingt. Und dieser türkische Pass, also Deniz ist in allererster Linie mal ein Journalist für eine deutsche Zeitung. Und klar, die türkische Regierung argumentiert damit, dass sie sagen, der hat einen türkischen Pass, also behandeln wir ihn wie einen Türken. Aber am Ende ist das ja sowieso eine politische Entscheidung. Und wenn sie politisch schon so weit gehen, den Korrespondenten einer der größten deutschen Tageszeitungen festzusetzen, dann schrecken sie offenbar vor relativ wenig zurück. Das heißt, diese Debatte hat er jetzt einen türkischen, deutschen, deutschen und einen türkischen Pass. Die finde ich fast ein bisschen müßig.
Lass uns über eine andere Debatte reden, nämlich die hier in Deutschland. Wir haben ja schon am Anfang kurz skizziert, wie zum Beispiel unterschiedlich die SZ reagiert hat, die FAZ, die gar nicht so auf dieses solidarische Echo eingeschwenkt sind. Wie nimmst du das wahr?
Ich habe die Texte auch gelesen, aber muss sagen, die waren wirklich, das waren wirklich Ausnahmen. Also ich war eigentlich davon beeindruckt, wie weit die Solidarität reicht und wie groß da auch der Einsatz ist. Also es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und ich bin froh, dass es ganz, ganz viele Kollegen dann auch getan haben. Also von der Jungle World bis natürlich zur Welt, es viele empathische, tolle Texte gab. Viel Solidarität mit Deniz, viel Unterstützung und ich glaube, das ist genau das, was jetzt nötig ist und was es weiterhin braucht und was es auch in den nächsten Tagen brauchen wird.
Maximilian Popp, Korrespondent für den Spiegel in Istanbul über die Arbeitsbedingungen in der Türkei und den Fall Deniz Yücel. Ihr hört D-Radio Wissen, was mit Medien?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Was mit Medien? Das Medienmagazin mit Mikrofon und WhatsApp.
Hä?
Ja.
Stimmt.
Ja.
Sollen wir über Mikrofon oder über WhatsApp reden?
Lass uns über WhatsApp reden und über die Verwirrung, die einsetzt.
Huch, wo sind denn meine Kontakte bei WhatsApp? Oder WhatsApp hat sich jetzt über Karneval als Snapchat verkleidet. Das sind so Sätze, haben wir öfters hier seit gestern bei uns in der Redaktion gehört. Vielleicht habt ihr es auch ähnlich mitbekommen.
Ja, der Grund ist, WhatsApp hat eine neue Funktion. Da, wo ihr früher die Kontakte gefunden habt, ist jetzt der neue Statusbereich. Wenn ihr schon Snapchat nutzt oder Instagram, dann kennt ihr die ganze Nummer auch irgendwie. Dort heißt es Story, nicht Status. Aber auch bei WhatsApp könnt ihr jetzt eben kleine Videos posten oder Bilder mit Emojis verzieren und für alle raushauen. Nach 24 Stunden verschwinden sie. Wir haben euch das hier in D-Radio Wissen auch schon vorgestellt.
Tja, angeblich das Ganze zum 8-jährigen Geburtstag von WhatsApp. Morgen ist es soweit. In Wirklichkeit ist es aber auch ein bisschen was anderes, ja? Ein Machtkampf zwischen Snapchat-Gründer Evan Spiegel und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Zuckerberg hatte WhatsApp ja vor ein paar Jahren gekauft und jetzt klaut die App dieses Feature, nachdem Instagram ja auch schon Funktionen kopiert hat. Tja, und was macht das mit dem Wunderkind Snapchat? Das schauen wir uns jetzt mal an.
Wir haben darüber den Social-Media-Experten Philipp Steuer gefragt.
Ich sage auch mal gerne Social-Media-Sensemann, ne? Weil er war ja mal Google-Plus-Experte und jetzt ist er gerade Snapchat-Experte, aber der ist super, wirklich.
Trägt sie alle zu Grabe. Ja. Wir haben ihn gefragt, wie er dieses Duell einschätzt und er hat uns gesagt, dass Facebook jetzt diese ganzen Features von Snapchat kopiert für sich selbst oder die Tochterunternehmen, WhatsApp, Instagram, das wird für Snapchat zum Problem.
Die Zukunft von Snapchat, das wird auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend, denn jetzt mit Instagram Stories, WhatsApp Status, Facebook Stories, da ist ordentlich Gegenwind und vor allen Dingen auch, ich sehe das so auf Nutzerseite auch, es sind relativ viele Nutzer jetzt plötzlich zu Instagram Stories rübergewechselt, denn keiner hat Bock, dasselbe Feature auf vier Plattformen zu bespielen und es war ja vorher exklusiv bei Snapchat, jetzt kannst es halt überall finden, bei WhatsApp, bei Facebook, überall. Und ich denke, dass Snapchat das in Sachen Userwachstum definitiv merken wird.
Kann man ein Spiel draus machen, einfach Lotto machen und dann überall so abwechselnd posten und die Nutzer müssen sich dann die Story vervollständigen. Aber aus Sicht von Philipp Steuer sollten wir Snapchat noch nicht ganz abschreiben. Es sei halt auch immer noch ein Jugendphänomen.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch mal meine kleine Schwester gefragt, die ist 16, also die Kernzielgruppe von Snapchat. Und die selber sagt auch, ja, nö, ich nutze es nach wie vor, ich schreibe darüber mit meinen Freundinnen. Und hier sieht man auch klassisch so die Nutzung von Snapchat als Messenger. Und deshalb kann man das auch gar nicht so wirklich mit Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk vergleichen. Hier geht es eher um Kommunikation.
Aber wie sieht es denn nun aus, die Zukunft von Snapchat?
Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wo es jetzt mit Snapchat in Zukunft hingehen kann und ich denke, ein Weg wird definitiv weiter der Ausbau von der Hardware-Linie sein. Man hat sich ja nicht umsonst Snap genannt als Unternehmen und eben die Produkte Snapchat als Messenger und eben die Spectacles als Brille eingeführt und man sieht sich ja auch selber eben als Camera Company, wie sie so schön in ihrem Pitch sagen. Und dazu auch noch ein netter Gedanke, stell dir mal vor, dass das Snapchat jetzt in Zukunft eben noch weitere Brillen rausbringt, noch mehr so Geräte, mit denen du eben Fotos und Erinnerung teilen kannst und dann könnte ja Snapchat sozusagen das Betriebssystem dieser ganzen Produkte sein, so ein bisschen wie iTunes für Apple und das wäre dann Snapchat für Snap und ich denke, wenn man diesen Weg geht, dann kann man auch langfristig wirklich erfolgreich sein.
Und ganz spannend ist halt jetzt noch, dass von Snap der Börsengang in Kürze ansteht. Die Firma will einen so hohen Börsenwert, wie Mark Zuckerberg ihn für WhatsApp ausgegeben hat und das hier ist, was Philipp Steuer erwartet.
Was den Börsengang angeht, da wird man definitiv genug Kohle jetzt reinfahren können, was dazu führt, dass sie erstmal über Jahre ausgesorgt haben werden. Das Monetarisierungsmodell von Snapchat mit den unterhaltsamen Ad-Formaten wie beispielsweise diesen Lenses, das funktioniert. Und im Gegensatz zu Twitter hat man hier deutlich den Vorteil.
Sagt der Social-Media-Sensemann oder Experte, je nachdem, wie es mit Snapchat ausgeht. Philipp Steuer, was bedeutet dieser Streit zwischen Facebook und Snapchat denn für uns Medien? Darüber reden wir gleich hier in Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Das hier ist Was mit Medien, das... schon wieder die 10 Sekunden voll gemacht. Das Snapchat-Magazin, wollte ich sagen.
Ja, ist die Frage, wo man das jetzt postet. Wir haben ja gerade schon den Konflikt da ein bisschen skizziert. Was ich mich aber ehrlich gesagt frage, lass uns mal gucken, jetzt auch hier WhatsApp-Status, ob das nicht auch irgendwie so als Mediendarstellungsform was taugt. Aber erstmal vielleicht zurück, als Snapchat mit dem Story-Betrieb ja hier so bei allen Journalisten so in den Kursen beigebracht wurde und sich das auch viele ausprobiert haben. Einige Sender sind mega aktiv drauf oder auch, wenn man sich anschaut, die Bild ist ja ziemlich erfolgreich als Medienmarke. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, wenn man sich das jetzt mal nach ein paar Monaten anschaut, ob dieser Story-Bereich in Snapchat eigentlich sich so gut eignet, ob man da überhaupt Medien drin haben will. Es mag vielleicht einige Erfolge geben, aber wollen die Leute nicht Friends und Celebrities? Klassische Medien sind störender eher?
Also ich glaube schon. Es ist aber aus meiner Sicht so das Problem, das man grundsätzlich in Social Media hat. Also ich versuche auch, wenn ich mit Kollegen, die sich mit Social Media beschäftigen, darüber spreche, denen immer klarzumachen, das ist ja nicht die Motivation, aus der sich Leute angemeldet haben, ist ja nicht morgens nach dem Wachwerden einmal reinzugucken, welche 20 Medienseiten stellen mir jetzt wieder die Frage, was haltet ihr davon zu irgendeinem Thema? Sondern klar, es sind Freunde und Familie. Also insofern ist das ein Problem, das man eigentlich in allen sozialen Netzwerken hat. Was ich aber glaube, ist, dass dieses Phänomen so dieser Story oder die Funktion, dass die noch zu neu ist. Also man neigt natürlich erstmal dazu, dass bei solchen neuen Darstellungsformen, wie das eine ist, man Bekannte darauf überträgt. Also dass zum Beispiel Fernsehmacher, die Fernsehen machen können, jetzt einfach nur Hochformat statt Querformat und dann das, was sie bisher auch gemacht haben, in so 10-Sekunden-Snaps immer reinzupressen. Und das dann später bei Instagram halt auch. Ich glaube, es braucht dann erstmal mit der Zeit, bis aus dieser ersten Phase dann eigene Ideen und eigene Formatideen entstehen. Und da habe ich bisher einfach noch nichts Überzeugendes gesehen.
Ich nenne das ja mal gerne sequenzielles Storytelling, diese Darstellungsform. Und frage mich so ein bisschen dabei, wo da die Stärken liegen können. Also ich gucke mir zum Beispiel sehr gerne Reporter-Einsätze an. Also wenn wirklich Reporter irgendwo vor Ort sind und Sachen zeigen und auch über einen langen Zeitraum das begleiten. So, das find ich irgendwie spannend. Aber das kann man ja auch nicht so ständig bespaßen. Also irgendwann, wenn man halt sich überlegt, ich muss jetzt diesen Account regelmäßig befüllen, dann werden dann immer so Behelfshilfsmittel ist gut, also irgendwie so Sachen gemacht, also irgendwie so Spielchen gespielt, so Thema des Tages und so. Da muss ich auch sagen, das erschöpft sich dann auch irgendwie mit der Zeit.
Ja, also eigentlich ist es, was ich bisher so da gesehen habe, immer am besten, wenn es wirklich personalisiert ist. Mhm. Also wenn es eben nicht über solche Formate, sondern über die Leute geht. Das ist ja in dem Fall, dass es jetzt irgendwie ein Korrespondent oder ein Reporter ist, der im Einsatz ist, ja erfüllt. Mhm. Ja. Und ich glaube, bei einer Personalisierung ergibt sich ja dann so ein Inhalt automatisch, so abseits der ersten Formatgedanken. Und das ist so, glaube ich, das Spannende, was man damit machen kann.
Was glaubst du jetzt, WhatsApp-Status? Wie wird das erstmal von den Nutzern angenommen? Also wenn ich schon mal hier so reingucke, also ich finde das ganz interessant. Erstmal werden da sehr viel so Witzfotos, die früher man noch als PowerPoint verschickt hat, als E-Mail-Anhang, weißt du noch? Ganz früher wurden
diese 16 Megabyte E-Mail-Anhänge mit PowerPoint-Präsentation.
Genau, und dann haben die immer das AOL-Postfach voll gemacht. Und sowas sehe ich da bis jetzt, ehrlich gesagt. Das ist ganz interessant.
Ja, da war WhatsApp ja bisher auch schon so ein bisschen der Ort für. Ne? Mhm. Und Instagram eher die schöneren Fotos, was auch in den Instagram-Stories bisher so stattfindet. Also ich kann dir sagen, was wo erstmal nichts mehr passiert ist. Das ist aus meiner Sicht die Story-Funktion bei Snapchat. Also ich merke, es ist komplett ausgedünnt. Ich kenne Redaktionen, die beides bespielen und in beiden produzieren und feststellen, dass da schon die Zugriffszahlen bei Instagram dreimal so hoch sind mittlerweile wie bei Snapchat. Also da ist eine eindeutige Bewegung von Snapchat weg. Also da bin ich sehr gespannt, wie es damit weitergeht.
Also Snapchat braucht eine gute Idee, um weiter zu wachsen, obwohl sie eigentlich auch nicht ganz unerfolgreich in Deutschland sind. Wenn man sich die ARD-ZDF-Online-Studie anschaut, hat Snapchat ja mehr aktive Nutzer als Twitter.
Ja, wer hat das nicht? Es tut mir leid. Es ist unser aller Lieblingsdienst als Journalisten, aber es sieht halt übel aus.
Ne? Eigentlich, wenn man mal ganz, ganz, ganz ehrlich ist, ja, ist Twitter nur noch so für drei Leute da, nämlich einmal für Donald Trump.
Und dich und mich.
Für Donald, ja genau. Für uns drei. Also für Donald Trump, für die Mitglieder des Bundestags und für unsere Hörer hier vom Medienmagazin so ungefähr, weil die halt was mit Medien machen.
Und für YouTube-Stars und ihre Follower.
Das vergisst ist man ja auch, immer wieder.
Das ist ja total spannend, weil das ja so ein bisschen klickenhaft aufgeteilt ist, fast schon Twitter mittlerweile. Und die spielen, glaube ich, auch eine Riesenrolle.
Das vergisst man immer wieder. Also ich glaube, die habe ich schon mal erzählt hier, diese Geschichte, was passt gerade nochmal. Ich habe ja noch ganz viele Justin Bieber-Fans und unter meinen Followern.
Wegen Wetten, das.
Wegen Wetten, ja, das. Ja. Weil Wetten, das, als die Unglückssendung mit Samuel Koch war ja auch Justin Bieber in der Nähe. Und ganz viele Justin Bieber-Fans haben nicht mitbekommen, dass die Sendung abgebrochen ist. Es gab so viele Gerüchte und ich war in der Halle und habe dann da so ein bisschen aufgeklärt. Und dann habe ich erstmal gesehen, was da eigentlich für eine Parallelwelt gibt. Und die agieren auf Twitter auch ganz anders als jetzt hier unsere Politik- und Journalistenblase. Super interessant. Und das ist nicht zu unterschätzen. So.
Und wer redet da noch über Snapchat?
Ja, wobei die Stars natürlich auch rübergehen und das auch cooler ist, weil das macht nicht der Social Media Manager, sondern das macht Kim Kardashian wirklich selbst.
Wir werden es sehen. Aber ich glaube, dass zurzeit so alle Story-Funktionen, und Facebook macht es ja auch, bei Facebook kommen die Stories ja auch, wird auch ausgerollt, alle schon irgendwo ihre Berechtigung haben und dann muss man gucken, was sich durchsetzt.
Snapchat stirbt, oder?
Ja, vielleicht.
Tschüss Snapchat, war schön mit dir.
Tschüss.
D-Radio Wissen.
Brauchst du noch Zeit, Dennis?
Ich brauche noch Zeit. Das ist jetzt, ich bin überrascht davon, dass wir was mit Köpfen mal wieder spielen.
Soll ich dir eine Frage abgeben?
Du kannst mir, hast du 4 Fragen?
Ja, ich habe eine. Hinten überall.
Aber dann kennst du ja die Lösung schon.
Achso.
Ja, komm, lass uns spielen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Schön, dass wir das mal wieder spielen.
Ah, es ist immer eine Freude.
Herr Päder drückt sich ja jede Woche.
Ja.
Aber
ja,
jetzt, wo er als Ostwestfaler heute im Karneval versackt ist, oder so, ich weiß es nicht, muss ich sagen, ich freue mich, dass wir beide jetzt spielen. Möchtest du anfangen mit deiner ersten Frage?
Dann muss ich ja auch früher zu meiner dritten Frage kommen, die ich noch nicht habe, ne?
Ja, komm. Ich kann auch anfangen.
Ja, fang an. Ja.
Achso, okay. Meine erste Frage ist, ehrlich gesagt, ich möchte mit dir, wo wir heute schon über Türkei geredet haben,
ja.
Erdogan, der kommt ja wahrscheinlich im März nach NRW. Und da haben wir uns heute in der Redaktion überlegt, könnte man nochmal bei den großen Veranstaltungshallen sich überlegen, wäre doch total schick, mal zu fragen, hat Erdogan schon angefragt, will er kommen? Und da haben wir überlegt, bei welchen großen Veranstaltungshallen fragen wir mal an. Habe ich noch vorgeschlagen, auch bei der Bild- und Tonfabrik anzufragen. Ja, Produktionsfirma von Jan Böhmermann.
Vielleicht
Jan
nicht mittwochs.
Böhmermann.
Ja.
Achso, Jan Böhmermann. Geburtstag.
Ja.
Wie alt wird denn der
heute? Ach komm. 34. Warte, bevor ich sage, ich bin offline, es steht in meinem Handy. Glaube ich. Warte.
Es ist falsch.
Es ist falsch. Wird er 36?
Er wird 36.
Ach.
Das ist eigentlich, ihr seid gleicher Jahrgang, glaube ich, ne? Aber er ist der Erste da in dem.
Toll.
Gehst du jetzt auch schon auf die 40 zu, Dennis?
Gibt's nicht bei solchen, ich überspringe das einfach, gibt's nicht bei solchen Fragen so einen Kulanzbereich und 34 ist doch ganz okay, wenn er 36 wird?
Nein, das ist alt. 34 ist jung, das kann man noch abrunden auf 30, ist auch mein Alter.
Wie heißt die Sprecherin des neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier?
Die Sprecherin des neuen Bundespräsidenten von Frank-Walter Steinmeier heißt nicht Jasmin.
Du weißt es nicht, ne?
Nein, ich weiß es nicht.
Es ist Anna Engelke, die seit 2016 das ARD-Hauptstadtstudio im Hörfunk geleitet hatte und vorher auch schon mal ARD-Pressesprecherin war.
Ach,
guck mal an.
Ach. Mhm. Im Hollywood-Fachblatt Variety ging es darum, dass bald ja South by Southwest ist.
Ja.
Die Herleitung finde ich jetzt ziemlich cool, weil du nicht ahnst, wohin das Thema geht. Willst du raten?
Kommt jetzt eine Frage zur CeBIT oder was?
Nein, nochmal zu Jan Böhmermann.
Ach so.
Weil Spotify wird dort three new original Podcasts starten, weil das ja so gut ist. Und die haben darüber berichtet, Variety, dass es in Deutschland einen super Podcast-Erfolg gibt mit dem Original-Podcast auf Spotify, nämlich Fest und Flauschig. Die Zahlen, die Hörerzahlen, die wöchentlichen Hörerzahlen werden dort tatsächlich genannt. Und ich bin da sehr großzügig. Du musst es nicht genau treffen, weil so genau waren die auch gar nicht. Aber so die Größeneinordnung sollte stimmen. Wie viele Hörer hat Fest und Flauschig jede Woche? Bei dir Radio Wissen, was mit Medien, da lächeln wir müde über diese Zahlen. Aber
von unten oder von oben?
Das kann sich
jeder selber aussuchen. Wie ist unsere Perspektive? Aussuchen. Was, wir lächeln müde über das? Ich weiß nicht. Die Hörer, Größenordnung soll ich sagen. Mhm. Fünfstellig. Muss ich mich noch weiter nähern?
Wrong.
Ist wrong.
Im Trumpschen Sinne. Ja? Es ist mehrere hunderttausend.
Ach, guck mal. Hätte ich jetzt am Anfang gesagt, aber wegen deiner wir müden Lächeln, lächeln müde darüber.
Ach, lass dich doch von den Schwierigen kommen. Störfeuer nicht.
Vielleicht will Herr Päller deswegen nicht mehr spielen, weil du hier ständig. Ja. Am Montag geht in München ein neuer Fernsehsender an den Start. Wer steckt dahinter?
Bayern München hat einen Fernsehkanal, ja. Wir wollen die starten. Das ist so witzig.
Und es gibt sogar Live-Programme, wochentags um 11 und 18 Uhr. Live-Sendungen, auch so Trainings, Pressekonferenzen. Das ist irre. So, deine Frage?
Meine letzte Frage beschäftigt sich mit Deutschland. Mit den Städten in Deutschland.
Ja.
Es hat auch wieder was mit Fest und Flauschig zu tun. Die PR-Fuzis von Spotify haben mal ausgewertet, was denn die die Top 100 Städte sind, in denen die meisten Abrufe aus von Fest und Flauschig da sind. Finde ich interessant. Mhm. Ja, auf Platz 1 ist Berlin.
Natürlich.
Auf Platz 2 ist Hamburg und dann kommt München. Mhm. Finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt einmal drei Städte für dich und ich möchte, dass du die sortierst nach der Zahl der Abrufe.
Ach, komm.
Also, ja.
Das sind doch drei Fragen in einer.
Nein, das kann schon mal. Erstmal nehmen wir die schöne Stadt Wuppertal. Mhm. Dann nehmen wir die schöne Stadt Marburg in Hessen. Und dann möchte ich noch dann eingeordnet haben Flensburg, ganz im Norden.
Ja, diese Reihenfolge. Flensburg, Wuppertal, Marburg.
Das heißt, in Flensburg gibt es die
meisten Feste, weil die haben nicht so viel Spaß da oben.
Mhm.
Wuppertal, weil da kommt kein Radio sonst hin.
Ja.
Und Marburg, ja. Ja. Marburg. Und?
Falsch. Die richtige Antwort wäre Wuppertal, Flensburg, Marburg gewesen. Also in Wuppertal ist nämlich Platz 34. Es gibt nur 33 Städte, in denen häufiger Fest und Flauschig abgerufen wird. Finde ich übrigens interessant. Ganz weit hinten ist Neuss mit Platz 92. Dormagen ist nicht auf der Liste.
Dritte Frage. Die Kollegin Sabine Adler war mal Sprecherin von Norbert Lammert.
Mhm.
Also sie ist sonst Journalistin. Wo? Also war sie davor und ist sie auch jetzt wieder?
In den Medien.
Ganz gut schon, ja, aber vielleicht ein bisschen mehr. Mir wird so die Gruppe reichen.
Die Funke Mediengruppe?
Also also jetzt nicht wegen des Wortes Gruppe, aber so also. Der Überbau. Du musst nicht das konkrete Medium nennen.
Zeitung.
Nee, nicht. Also schon das Haus, in dem dieses Medium entsteht.
Das Haus. Springer.
Es ist das Deutschlandradio.
Ach!
Ja.
Oh, das ist peinlich.
Es sind immer die ganz besonders fiesen Fragen.
Gehe ich gleich am Schaltraum vorbei und die lachen sich da wieder Schrott, machen extra die Jalousie hoch und sagen so.
Machen Sie das nicht immer.
Wir sollten aufhören zu senden heute.
Ja, du hast gewonnen.
Herr Horn.
1-0.
Wirklich?
Hm?
Das ist toll.
Lass uns aufhören.
Es war aber sehr schön.
Aber es wird auch nicht besser.
Du musst jetzt nach Hause zum Flughafen,
ja.
Weil du fliegst nach Barcelona. Auf welches tolle Gadget beim Mobile World Congress freust du dich am meisten?
Du, ich weiß noch gar nicht. Vielleicht auf mein Mikrofon, um hier hinzuschalten nächste Woche.
Da freue ich mich drauf. Ja. Da werden wir nämlich mit dir quatschen, wie es da war und wie die neuen coolen Gadgets auch uns Medien verändern werden.
Und guck mal, jetzt lese ich bei Twitter schon, laut Horn haben Flensburger keinen Spaß. Wir müssen aufhören. Bis nächste Woche.
Bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.